Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Da sind heute Sie und ich und das Ampelmännchen. Der freundliche Geist und Beschützer der Fußgänger. Denn die gingen bis in die 60er Jahre hinein noch an den Autoampeln über die Straße und hatten keine eigene Ampel. Mit dem Verkehrspsychologen Karl Peglau änderte sich das. Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen. Vom Ampelmännchen in der DDR. Unser Thema heute im Exquisit-Podcast. 1970 erschien das Ampelmännchen im Osten zum ersten Mal in der DDR auf der Ampelfläche. Von der Einreichung des Entwurfes des Verkehrspsychologen Karl Peglau bis zur ersten Fußgängerampel dauerte es gute 9 Jahre, bis der Ampelmann grünes Licht bekam. Joachim Rossberg aus Zwickau hat damals das Männchen auf die Ampel gebracht mit seinem Betrieb. Und das war anfangs schon recht abenteuerlich.
Die ersten Ampeln wurden mit Abziehbildern gemacht. Da gab es eine Firma in Leipzig, die uns diese geliefert hat. Und wir haben dann diese Abziehbilder in kleinen Stückzahlen natürlich auf die Ampelgläser, also damals war das noch Glas, heute ist ja alles aus Kunststoff, aufgeklebt. Und wir haben uns dann bemüht, diese Produktion mit Metallschablonen aufzubauen. Das war sehr kompliziert. Wir haben die Aluminiumronden im Mansfeld-Kombinat geholt und haben sie dann nach Berlin geschafft. Da war ein Handwerker, der normalerweise Klingeln für Schulen gemacht hat. Und dort wurden dann diese Menschen ausgestanzt. Und wir haben die dann aus Berlin geholt. Dann wurden sie farblich schwarz gespritzt. Und so war dann die Serienproduktion mit Ampelmännchen als Metallschablonen möglich.
Der Mann in Grün-Rot und mit Bauch und Hut. Wir lernen heute das Ostampelmännchen besser kennen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Ampelmann mit Ihnen. Um Kinder und ältere Menschen anzusprechen, ist es schlecht, wenn man abstrakte Piktogramme nimmt. Und so habe ich einfach versucht, diese Anschaulichkeit in personifizierte Symbole zu setzen, sagte damals Ampelmann-Erfinder und Verkehrspsychologe Karl Peglau und erfand seinen Ampelmann. Sympathisch, etwas mopplig und mit schickem Hut brachte er ab den 70ern den Kindern die Achtsamkeit im Straßenverkehr bei. Halt, mein Junge, halte an, ruft der rote Ampelmann. Was als wichtiges Signal im Straßenverkehr für die Fußgängersicherheit begann, wurde am Ende Kult. Ein kleines Männchen, das Generationen von Kindern und Fußgänger allgemein beschützte. Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Als Kind musste man sich damals relativ wenig Sorgen machen vor der Haustür. Es gab in der DDR ja weniger Autos und alles, was passieren konnte, wurde vorher von 2 Kindern im Fernsehen ausprobiert.
Stiefelchen und Kompasskalle, das sind Kinder wie ihr alle.
Ganz genau, mit Namen wie wir alle. Ein Mädchen und ein Junge unterwegs in Reimen, zum Beispiel auf dem Fahrrad.
Ach, das dumme Gleichgewicht. Wenn man's braucht, dann hat man's nicht.
Die beiden bekamen im Verkehrskompass gute Tipps von 2 erziehungsberechtigten Lichtsignalen.
Ich, der grüne Ampelmann, bin ein Freund, der helfen kann. Aber auch mein Freund in Rot hilft euch aus so mancher Not.
Obwohl die beiden gute Arbeit leisteten, war trotzdem auch noch eine Version für Erwachsene nötig. Dieser Verkehrskompass war der 7. Sinn des Ostens. Es ging um Fakten.
Viele 100.000 Bürger unserer Republik benutzen täglich Busse und Straßenbahnen. Wichtige Verkehrsmittel, die unersetzbar sind.
Hier war die Stimme strenger und sie schien keinen Widerspruch zu dulden.
Was haben Sie als Fahrgäste zu tun?
Schließlich konnte man dem Arbeiter- und Bauernstaat auch auf der Straße eine Stütze sein. Der ganze Leichtsinn dort half ja letztlich nur dem Klassenfeind.
Was kosten uns jährlich alle diese Verkehrsunfälle? Diese 4 Lkw zum Beispiel werden eine halbe Stunde aufgehalten, kosten 56 Mark.
Aber das machte doch keiner mit Absicht.
Durch den Unfall wird im Berufsverkehr ein Bus mit 30 Werktätigen aufgehalten. Allein 15 Minuten Wartezeit bedeuten 7,5 Stunden Produktionsausfall.
Oh je, dann lassen wir das vielleicht besser mit den Unfällen. Man hatte ja keine Ahnung von all den Konsequenzen.
Warum sind die Wartezeiten in den Kfz-Instandsetzungsbetrieben oft sehr lang? Erhebliche Reparatur- und Instandsetzungskapazitäten werden jährlich durch 36.000 Unfall-PKWs gebunden.
Was haben wir uns dabei nur gedacht? Geläutert durch all diese Statistiken und actiongeladenen Motorrad- und Autostunts endete ein guter Verkehrskompass deshalb immer mit einem lyrischen Zeigefinger.
Das wollen wir nun auch ganz gewiss nicht wieder tun.
Auf keinen Fall, liebes Ampelmännchen.
Wir widmen uns heute einem Kult des Ostens, dem Ampelmännchen. Das war so gar nicht geplant, denn es sollte bei seiner Erfindung in erster Linie die Fußgänger schützen. Wir haben daher mal im Archiv gekramt, die Geschichte unseres Ampelmännchens in einem Kalenderblatt von MDR Kultur.
Rot-Grün-Verkehrsampeln gibt es schon in der Frühzeit der Automobilisierung. Allerdings keine speziellen für Fußgänger. Und von den Lichtsignalanlagen für Autofahrer fühlen sie sich nicht so recht angesprochen. So beginnt man ab den 1930er Jahren zu experimentieren. Aus den USA kommt die Idee, den Fußgänger per Schrift zu animieren, gehen oder warten. In Europa setzt man währenddessen auf Lichtgestalten, Figuren, Piktogramme, stehend in Rot, gehend in Grün. Auch in der DDR, zunächst im Osten Berlins. Hier präsentiert im Oktober 1961 Karl Peglau der zuständigen Kommission seine Entwürfe dazu. Eins ist dem Verkehrspsychologen dabei besonders wichtig.
Es sollte emotional ansprechen, insbesondere natürlich Kinder und ältere Menschen, denn das sind die Hauptfußgängerströme. Und da habe ich gesagt, wir müssen dann diese Merkmale personifizieren.
Peglau geht es um die Ausstrahlung im doppelten Sinne. Zum einen soll sein Männchen sympathisch rüberkommen. Otto Normalverkehrsteilnehmer soll sich wiedererkennen. Deshalb Hut, Bauchansatz und Knubbelnase. Zum anderen lässt Peglaus korpulenterer Entwurf mehr Licht durchscheinen. Mehr Fläche, mehr Licht, mehr Aufmerksamkeit.
Durch dicke, ausgebreitete Arme beim frontal stehenden roten Männchen die Funktion des Sperrbalkens, also die Haltforderung, unterstützen. Durch weit ausschreitende Beine in seitlicher Stellung des grünen Männchens die Funktion des dynamisierenden Pfeils, also die Geherlaubnis, unterstützen.
Grün kannst du gehen. 1969, acht lange Jahre nach den ersten Entwürfen, leuchten die ersten Ampelmännchen in der DDR-Hauptstadt an der repräsentativen Kreuzung unter den Linden Friedrichstraße. Offenbar ein erfolgreicher Test. Wenig später werden sie in der gesamten DDR eingeführt. In Schulen, Kindergärten und im Fernsehen wird eifrig für die neuen Verkehrsregler geworben.
Bei Grün darfst du gehen, bei Rot musst du stehen. Das ist der Spruch zum Ampelmännchen gewesen, den jedes Kindergartenkind gelehrt gekriegt hat.
Ich bin der Ampelmann, schaut euch meine Farbe an.
Nach Mauerfall und deutscher Einheit wachsen die Ostampelmännchen quasi weit über ihre eigentliche Bestimmung hinaus, werden in Zeiten der allgegenwärtigen Abwicklung zu Kultfiguren, zum Ostsymbol schlechthin. Umstritten, ab und wieder angebaut, vermarktet, ergänzt durch zahlreiche Varianten, darunter eine Ampelfrau. Dennoch möchte ihr Erfinder Peglau sie vor allem in ihrer eigentlichen Bestimmung gewürdigt wissen, als Symbole für Fußgänger im Straßenverkehr. Und tatsächlich, auch in Sachen Funktionalität hat der Ostampelmann offenbar die Knubbelnase vorn. Die Neurowissenschaftlerin Claudia Peschke resümiert 2013 in einer Studie über die visuelle Effektivität von Ost- und Westampelmännchen.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Ostampelmännchen nicht nur eine Ikone der Ostalgie sind, sondern bei der Signalwahrnehmung tatsächlich einen Vorteil gegenüber den Westampelmännchen haben.
Das Ostampelmännchen, darüber erfahren wir heute mehr im Exquisit-Podcast. Die Idee ist ganz einfach. Die Wirkung war eine große. Mit der Erfindung des Ampelmännchens bekamen Fußgänger erstmals eine eigene Ampel. Das Signallicht zu personifizieren und einen Ampelmann zu erschaffen, brachte besonders bei Kindern mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen. Bei Rot musst du warten, bei Grün musst du starten. Das merke dir gut und sei auf der Hut. O Peter, pass auf und halt ein im Lauf. Nach links und nach rechts sehen. Erst dann darfst du gehen. Sei endlich gescheit, du hast so viel Zeit. Sabine, gib acht. So wird es gemacht. Lass deinen Ball liegen, du wirst ihn schon kriegen. Die Straße ist frei, wenn das Auto vorbei. So sah Verkehrserziehung in der DDR aus, auch im Verkehrskompass, wo der Ampelmann im Fernsehen wichtige Ratschläge gab.
Stiefelchen und Kompasskalle, das sind Kinder wie ihr alle. Ich, der grüne Ampelmann, bin ein Freund, der helfen kann. Aber auch mein Freund in Rot hilft euch aus so mancher Not. Freundlich zieh ich meinen Hut, geht, macht eure Sache gut. Heute brennt die Sonne heiß, Badewetter, wie man weiß. Auch die Kinder, wie zu sehen, möchten heute baden gehen. Und auch Kalle mit dem Rad fährt mit Wuffi raus zum Bad.
Hallo Kalle, wir sehen uns dann im Bad.
Stiefelchen winkt hinterher und schaut nicht auf den Verkehr. Halt, mein Mädchen, halte an, ruft der rote Ampelmann. Merk dir, Disziplin muss sein. Also bitte, reih dich ein.
Komm zurück, Stiefelchen.
Stiefelchen tritt rasch zurück. Es ist nichts passiert, zum Glück. Kinder aus dem Kindergarten, die die Straßenbahn erwarten, bleiben im Verkehrsgeschehen an der Gehwegkante stehen. Seht, die Bahn, jetzt hält sie an. Ausstieg frei und dann hinein, zügig steigen alle ein. Ihr da ohne Schubsereien, so vergeht nur unnütz Zeit. Denkt mal an die Höflichkeit. Unsere Bahn muss pünktlich sein. Setzt euch ohne rumzuschreien. Hört auf diesen guten Rat. Toben könnt ihr dann im Bad. Leute steigen ein und aus. Seht mal die an, flüstert Klaus. Da will eine hinten rum. Das ist wirklich dumm. Selbst Erwachsene, sonst so tüchtig, machen das nicht immer richtig. Dann erst, wenn sie wieder fährt, wird die Straße überquert. Wuff und Kalle sind schon da. Stiefelchen ruft laut Hurra. Wuffi wartet vor dem Zaun, um den Kindern zuzuschauen.
Los, komm! Wir kommen schon!
Ja, jetzt könnt ihr Späße treiben. Doch ihr müsst zusammenbleiben. Duschen, baden, Eis am Stiel. Welch ein herrliches Gefühl. Ja, jetzt strengt sich jeder an. Danke, grüner Ampelmann. So ist's richtig, so ist's gut. Freundlich zieh ich meinen Hut. Lernt wie Wuff der kleine Hund. Passt schön auf und bleibt gesund.
Zwei Figuren, gegen deren Abschaffung sogar protestiert wurde. Wir erfahren heute mehr über das Ostampelmännchen. Und als das 1990 durch den Westkollegen ersetzt wurde, gab es ordentlich Protest. Der Osten hielt zusammen und das Ampelmännchen blieb. Bis heute. Mein Opi hat immer kirschgrün gesagt, wenn wir an einer Ampel standen und es war rot. Gefahren ist er natürlich dann nur bei richtigem Grün. Wir wollen uns diese Ostampeln heute genauer anschauen und entdecken dabei das Ampelmännchen. Wer hat's erfunden und wie kam man überhaupt auf die Idee? Hatte das Ampelmännchen vielleicht sogar Auswirkungen oder eine Funktion? All das fragen wir Joachim Rosberg und den habe ich gleich zweimal hier. Einmal Joachim Rosberg Senior und einmal Joachim Rosberg Junior. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Rosberg.
Guten Tag, mein Name ist auch Joachim Rosberg.
Das Ostampelmännchen. Ab wann gab es denn überhaupt erstmal Ampeln in Deutschland? Wollen wir mal so anfangen. War das schon von Anfang an? Also vor der DDR gab es die auch schon?
Ja, vor der DDR gab es schon Ampeln, aber nur vereinzelt. Also beispielsweise hatte die Stadt Zwickau eine Ampelanlage. Und das wurde dann durch die Verkehrsdichte in den 70er Jahren natürlich höher angefordert. Und wir haben dann in den 60er Jahren die Ampelproduktion für die DDR übernommen. Das heißt, wir waren Alleinhersteller in der damaligen DDR.
Das war nämlich eine Frage auch, die ich mir durchaus gestellt habe. Wer baut denn Ampeln? Und mir kam so die Frage, wer damals die Farbentscheidung gemacht hat für Rot-Grün? Also mit Rot, dieses Signal und diese Warnfunktion oder diese Farbe der Warnung, das kann ich mir noch gut vorstellen. Bloß, warum dann Grün? Warum nicht Blau zum Beispiel? Weiß man da was dazu?
Nein, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich nehme an, das ist international so üblich gewesen. Mhm. In Europa ist das ja generell so in dieser Farbreihenfolge. Und wir haben das dann auch genauso übernommen.
Und irgendwann gab es dann in der DDR ein Ampelmännchen, also eine Figur auf der Fußgängerampel. Wer kam da auf die Idee?
Das ist in 60er Jahren gewesen, dass der Herr Peklau eine Skizze gemacht hat mit diesem Ampelmenschen. Es war etwas anders, zum Beispiel waren die Hände mit Fingern und es war noch im Detail etwas anders. Und es wurde wohl in Berlin ein oder zwei Muster gemacht. Und 1973, als ich diese Firma übernommen habe, fand ich diese Zeichnungen vor. Es war sehr schwierig damals, aufgrund der gesamten Wirtschaftssituation in der DDR, diese Produktion dann so auszubauen. Die ersten Ampeln wurden mit Abziehbildern gemacht. Da gab es eine Firma in Leipzig, die uns diese geliefert hat. Und wir haben dann diese Abziehbilder in kleinen Stückzahlen natürlich auf die Ampelgläser, also damals war das noch Glas, heute ist ja alles aus Kunststoff, aufgeklebt. Und das war natürlich qualitativ nicht besonders gut. Und wir haben uns dann bemüht, diese Produktion mit Metallschablonen aufzubauen. Das war sehr kompliziert. Wir haben die Aluminiumronden im Mansfeld-Kombinat geholt und haben sie dann nach Berlin geschafft. Da war ein Handwerker, der normalerweise Klingeln für Schulen gemacht hat. Und dort wurden dann diese Menschen ausgestanzt. Und wir haben die dann aus Berlin geholt. Dann wurden sie farblich schwarz gespritzt. Und so war dann die Serienproduktion mit Ampelmenschen als Metallschablonen möglich. Das betraf aber nicht nur jetzt diese Ampelmenschen. Damals war es beispielsweise parallel dazu die Fahrradsymbole, die es nicht gab in der DDR. Und wir haben dann mühselig diese Werkzeuge auch für die Fahrräder gemacht. Am Anfang wurden die mit einer Schere ausgeschnitten. Und so entstand dann eine Serienproduktion komplett mit Ampeln, wo wir im Jahr ungefähr so 12.000 Ampeln hergestellt haben und wir waren Alleinhersteller. Es war in der DDR dann so, dass die Städte bei uns bestellt haben und wir diese Ampeln dann ausgeliefert wurden. Es war natürlich immer noch etwas begrenzt, weil ja auch die Steuergeräte dazu sein mussten. Und das waren die Reglerwerke in Leipzig bzw. Teldo. Und die haben in der DDR ungefähr 100 bis 120 Steuergeräte im Jahr produziert. Und dazu lief dann parallel unsere Produktion der Ampel.
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie funktioniert denn überhaupt so eine Ampel? Also wie ist die vernetzt? Wieso funktionieren da die Signale? Wie funktioniert denn so eine Ampel?
Das war in den Steuergeräten. Also wir haben nur die Ampeln, die waren aus Aluminiumguss geliefert. Die waren fertig montiert. Das heißt, zur ersten Zeit waren das E27 Glühlampen, die wir montiert hatten. Die waren verkabelt mit Klemmleisten. Und die Städte bzw. Gemeinden haben dann diese Verkabelung in Eigenregie mit dem Steuergerät dann vorgenommen. Also das war jetzt nicht unser Part für diese Signale. Es gab in Gera noch eine Privatfirma, die Fußgängerampeln hergestellt hat in kleinen Stückzahlen. Und die haben die Steuergeräte auch selbst entwickelt und produziert. Aber unser Part war nur die Fertigung dieser Ampeln und diese Auslieferung in der gesamten DDR.
Weiß man denn, der Kalk Peklau, er hatte sicherlich als Verkehrspsychologe was Bestimmtes im Sinn, als er sein Ampelmännchen sich ausgedacht hat. Ist überliefert, was genau er bewirken wollte mit dem Männchen?
Also wir kannten ihn gar nicht. Wir wussten gar nicht, wer das ist. Es wurde ja damals über das Verkehrsministerium uns übergeben, diese Zeichnungen. Ich habe den Herrn Peklau nach der Wende erst kennengelernt und wir haben uns mal in Gera getroffen, aber sonst war kein Kontakt da.
Es gibt da wohl auch kleinere Geschichten von den Ampelmännchen, die liefen nach links oder auch nach rechts. Ihre Ampelmännchen, die Sie montiert haben, liefen nach links.
Ja, es waren linkslaufende Menschen, die wir jetzt produziert haben. Und nach der Wende wurde dann, die Möglichkeiten waren dann da mit Werkzeugen und so weiter, wurde es auch möglich, die Männlein dann rechtslaufend zu machen. Beispielsweise bei Fußgängerübergängen, wo gelbe Blinkleuchten waren, die signalisierten, Achtung, die Ampel ist auf grün oder auf rot. Und das waren dann auch Rechtslaufende.
Wissen Sie eigentlich, ob der Westen auch Ampelmännchen hatte?
Der Westen hatte zwei verschiedene Varianten. Einmal gab es das Europamännchen und in der Bundesrepublik, wir haben immer gesagt, das sind die Strichmännlein. Und die sahen ja auch nicht besonders gut aus, sodass wir dann nach längeren Kämpfen dann auch die Möglichkeit sahen, in den alten Bundesländern dann Stück für Stück das Männlein einzuführen. Am Anfang war Berlin der Hauptabnehmer, der dann auch in West-Berlin diese Ostampelmenschen eingeführt hat, weil es ja noch diese Jahrhundertverträge mit Siemens gab, die sich auch noch ein paar Jahre gedauert haben, bis diese Männlein dann vom Osten nach dem Westen laufen durften.
Ja, denn nach der Wende hat das Ostmännchen doch einen Siegeszug angetreten, obwohl es erstmal auch verschwunden war von der Bildfläche. Das heißt, früher hatte auch wirklich jede Fußgängerampel ein Ampelmännchen, dann in der gesamten DDR.
Ja.
Jetzt habe ich gelesen im Bezug und habe ein Kinderlied gefunden. Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen, bei Rot musst du warten, bei Grün musst du starten. Das merke dir gut und sei auf der Hut. Und in zwei weiteren Strophen in dem Kinderlied hört man also von einem jungen Peter, der nicht so schnell rennen soll, erst nach rechts, erst nach links gucken soll, wenn er die Straße überquert. Ein Mädchen Sabine wird angesprochen, die soll den Ball erstmal kullern lassen und erstmal gucken. Und wenn das Auto vorbei ist, dann liegt der Ball auch noch da. Quasi, also Eile mit Weile. Das sind ja alles so auch verkehrserzieherische, relevante Texte, Lieder, Dinge. Würden Sie für Ihr Empfinden sagen, dass die DDR doch recht viel da auch getan hat in Sachen Verkehrserziehung?
Ja, es wurde sehr viel getan. Es gab zum Beispiel Malbücher im Rahmen der Möglichkeiten damals, dass man sowas drucken konnte. Dann gab es Schlüsselanhänger. Und es wurde in den Kindereinrichtungen dann auch das Männlein mit gezeigt und es wurden Anleitungen durch den damaligen ABV oder je nachdem, wer das Sagen hatte, wurde dann auch an die Kinder übermittelt.
Und ich kann mir vorstellen, dass besonders Kinder auch oft das Ampelmännchen nochmal besonders gut angesprochen haben als jetzt Erwachsene. Haben Sie manchmal auch Rückmeldungen bekommen dazu? Oder
naja, nach der Wende ja. In der DDR, wie gesagt, war das ein Produkt für uns, was parallel zu anderen Produkten, also wie gesagt, das Fahrradsymbol und so weiter lief. Das wurde von uns jetzt nicht verfolgt, dass wir gesagt haben, das kommt nun besonders gut an. Aber auf alle Fälle wurde es für die Kinder durch Malbücher und so weiter dann nahegebracht.
Sieht das Ampelmännchen heute, also es gibt ja noch Ampelmännchen, sieht das genauso aus wie früher?
Ja, es wurde von uns so weitergeführt, weiter produziert, beziehungsweise an die Partner, die das produziert haben, dann 1:1 weitergeführt. Da gab es keine Änderung. Was in letzter Zeit jetzt auftrat, das waren solche, ich sage es mal als Ulk-Menschen, dass man in bestimmten Territorien dann wie in Plauen der Vater diese Geschichten oder was es da gab, dann angepasst haben. In Erfurt zum Beispiel hatte das Ampelmännchen dann einen Fußball am Steigerstadion. Und so ist das in Deutschland jetzt sehr verbreitet, sowas, was nach der Wende erstmal nicht statthaft war. Also da wurde ja das Regime weitergeführt, dass es genauso aussehen musste. Aber nach und nach kam dann die Möglichkeit, dass die Städte, meistens war es so, wenn der Straßenmeister aus dem Osten war und ist im Westen dann arbeiten gegangen, dass er da gesagt hat, Mensch, komm, wir machen mal jetzt ein anderes Symbol draus, das sind aber spezifisch nur dann an bestimmten Fußgängerampeln gewesen, also nicht flächendeckend.
Also es gibt wohl auch ein Elvis-Ampelmännchen in Hessen, in Friedberg, wo er stationiert war. Und ja, da findet man, wie Sie gerade angesprochen haben, doch so ein paar Belege und so kleine außergewöhnliche Ampelmännchen. Hm. Was würden Sie denn denken, was macht denn das Ampelmännchen jetzt so beliebt? Also es hat mich eine Umfrage gegeben und selbst die Westler finden das Ampelmännchen aus dem Osten irgendwie cooler und sympathischer. Was glauben Sie, woran das liegt?
Na, an dem Äußeren. Wenn Sie das Ampelmännchen sehen mit Hut, dann hat man ja früher gesagt, ne, das ist die Staatsregierung der DDR, die hatten ja auch alle Hüte auf. Oder manche haben gesagt, ne, das könnte auch ein Pfarrer sein. Also das ist das Symbol, was so bei der Bevölkerung gut angekommen ist. Es hatte ja auch den Vorteil, dass durch diese Form die Leuchtfläche besser war als das Männlein im Westen, was als Strichmännlein ist. Da hat man ja großen Wert drauf gelegt. Und der damalige Minister Stolbe hat das dann auch untersuchen lassen, dass das in Ordnung geht. Also das ging nicht so nahtlos, die Übernahme, was ja besonders dann auch der Einsatz der Ampelfrau gezeigt hat.
Ja, da kommen wir nämlich auch noch zu. Nach der Wende wurde erstmal alles eingestampft. Auch das Ampelmännchen im Osten, auch der Arbeitsplatz von Herrn Peglau, der medizintechnische Dienst, für den war er wohl tätig und der wurde abgewickelt. Die Mitarbeiter wurden entlassen und es kamen Mitarbeiter aus dem Westen auf diese Arbeitsplätze. Am Ende gibt's jetzt allerdings immer noch das Ampelmännchen, denn es gab unheimlich Proteste, als das abgeschafft wurde. Haben Sie das auch mitbekommen? Der Osten hat aufbegehrt.
Ja, das haben wir natürlich mitbekommen. Wir haben ja da auch mit aktiv gewirkt in Berlin. Also wir haben dort auch dann Ampel nochmal ausgestattet, was immer auch sehr schwierig ist, weil man immer dann auch die Genehmigung der Behörden brauchte. Aber wir haben aktiv mitgewirkt und dann auch andere Produkte mit auf den Markt gebracht, damit wir das publik machen konnten oder besser rüberbrachten.
Weil Sie es vorhin auch sagten, dadurch, dass das auch mehr Licht quasi absondern kann, dadurch, dass es ja doch ein bisschen pummeliger ist, so hat man es immer bezeichnet, das bisschen pummelige, dass da wirklich auch die Verkehrssicherheit irgendwie etwas mehr gegeben ist, weil eben mehr Licht abgesondert wird, es dadurch besser gesehen wird und wahrgenommen wird. Es sorgt also für mehr Aufmerksamkeit, ist beliebter und auch sympathischer. Und ein bisschen hat sich jetzt allerdings doch verändert. Denn wir haben es gerade schon gehört, das Ampelmännchen hat Gesellschaft bekommen, Damengesellschaft. Was hat es denn damit auf sich?
Mein Sohn hat in jungen Jahren bereits damit geliebäugelt, die Firma weiterzuführen. Und war natürlich immer, ob das zu Hause war oder ob das jetzt auch mit schon im Betrieb war, immer mit den Ampeln zu tun gehabt. Und er hat dann von sich aus eine Ampelfrau kreiert. Das heißt, er hat sie gezeichnet und so weiter. Aber immer unter dem Aspekt, dass sie die gleiche Leuchtfläche hat wie das Männlein. Und wir haben das dann angefertigt. Und es war nicht so einfach, das mal probeweise zu installieren. Wir haben dann Anfang der 90er Jahre in Zwickau die erste Ampelkreuzung damit ausgestattet. Und das schlug hohe Wellen. Also an dem Tag, das ging beim Minister Stolbe los, das ging bei unserem Minister Schommer in Sachsen weiter, haben sich alle dafür interessiert. Und es hat nicht lange gedauert, dass die Genehmigung dann da war, diese Figur einzuführen. Wer sehr ein offenes Ohr dafür hatte, war unsere Landeshauptstadt. Unser Namensvetter hat sich dann auch dafür eingesetzt mit der damaligen Gleichstellungsbeauftragte. Und wir haben hier in Dresden dann zwei Kreuzungen ausgestattet. Aber immer natürlich unter dem Aspekt, das ist was Neues. Es darf nichts kosten. Denn es hätte ja keiner Verständnis gehabt, wenn wir jetzt eine Ampel nehmen, die bauen sie auseinander, bauen was Neues rein. Also wir haben alles finanzieren müssen, was die Frau betraf. Heute ist es so, dass sehr vereinzelt nur eingesetzt wird. Aber für uns war es damals ein Erfolg. Und wir haben uns gefreut, dass das möglich war. Und ist jederzeit auch bei uns jetzt noch die Produktion möglich, Ampelfrauen auszuliefern.
In Teltow, da hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Hochmuth damals die Ampelfrau abgelehnt oder eine Ampelfrau überhaupt, weil sie findet Zöpfe und Rock, das ist kein typisches Frauenbild, also auch nicht zeitgemäß. Wie sieht denn Ihre Ampelfrau eigentlich aus? Hat die Zöpfe? Hat die einen Rock?
Zöpfe und Rock, ja.
Ja? Wie hätte man denn eine Frau, wie hätten Sie den darstellen wollen? Anders?
Ja, es ist als Piktogramm halt schwierig. Man muss ja irgendwas Charakteristisches nehmen. Und wenn man es im Hosenanzug darstellt, wird es, glaube ich, schwierig, dass man das jetzt als einfaches Piktogramm eben als Frau auch wahrnimmt.
Hat sie auch einen Hut?
Nee, die hat keinen Hut. Die hat nur Zöpfe und Rock.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also es ist ja eigentlich schön, dass das Ampelmännchen da nicht mehr alleine ist.
Weiß ich im Detail auch nicht mehr. Man ist halt drin aufgewachsen und irgendwie kam bestimmt mal das Thema auf und dann ist es halt entstanden.
In welche Richtung läuft denn die Ampelfrau?
Also es ist genauso auch linkslaufend. Beziehungsweise, wenn man es wollte, könnte man sie natürlich auch rechtslaufend machen. Aber
also hat sich quasi dem Ampelmännchen wirklich auch angepasst. Das läuft auch heute noch nach links.
Ja.
Ist das Ampelmännchen sicher? Hat es eine Zukunft? Was denken Sie?
Ja, bei Neuanlagen, also ich sage mal jetzt in unseren neuen Ländern, wird es ja fast ausschließlich eingesetzt. Und dadurch ist ja schon eine Zukunft gewährleistet. wie es dann jetzt vermarktet wird, ob es da auch in den alten Ländern eingesetzt wird oder verstärkt. Das ist natürlich jetzt nicht feststellbar. Aber wie ich schon sagte, dass wenn Mitarbeiter aus den Bauhöfen des Ostens in den Westen gegangen sind, dann nehmen sie verstärkt natürlich das Ostampelmännchen. Sodass ich glaube, der Siegeszug geht weiter.
Ja, Familie Rosberg, dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie so wunderbar am Ostampelmännchen festgehalten haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie auch weiterhin das Männchen behüten und auch das Frauchen. Vielen, vielen Dank.
So ist's richtig, so ist's gut. Freundlich zieh ich meinen Hut. Lernt wie Wuff der kleine Hund. Passt schön auf und bleibt gesund.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Unser Ampelmännchen, der Kult aus der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch deutsche Bräuche, wenn Männer Feste feiern. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.